Ich habe mir gedacht für heute Morgen, wir machen einfach weiter mit unserer Predigtserie. Stabile Freude Teil 7. Und ich kann dir sagen, es ist nur langsam bei der Vollkommenheit angekommen, die Zahl 7. Ne? Steht ja irgendwo dafür. Ich glaube, man kann nicht oft genug über stabile Freude reden. Über das, was uns eigentlich stabile Freude in unser Leben hineinbringt. Und ja, heute möchte ich da mit euch ganz besonders auf die Kraft der Auferstehung und auf etwas, was Paulus die Gemeinschaft seiner Leiden nennt, blicken. Auf diese beiden Themen. Passt ja irgendwie nicht so richtig zusammen, wenn man das so hört. Boah, die Kraft der Auferstehung, das hört sich richtig gut an. Ne? Und dann die Gemeinschaft seiner Leiden. Ah, das lassen wir die Volksmission predigen oder vielleicht jemand anders. Also so, wir nehmen die Kraft und die anderen kriegen das Leid. Das wäre doch was, ne? Aber ich lese euch den Bibelvers vor, Philipper 3, 10 bis 11. Und den sehen wir auch gleich hier vorne. Ah ja, da ist es, genau. Paulus sagt, Christus will ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, und jetzt kommt's, und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. So hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Fangen wir doch mal mit den guten Neuigkeiten an, ja. Die Kraft der Auferstehung, Gott sei Dank, und das meine ich genau so, steht das an erster Stelle. Und das hat auch seine Bedeutung, dass das an erster Stelle steht. Die Kraft seiner Auferstehung, was ist das eigentlich? Kann man das kaufen? Kann man das essen? Kann man davon leben? Naja, man kann es weder kaufen noch essen, aber davon leben kann man. Da bin ich wirklich überzeugt. Eigentlich beschreibt Paulus diese Kraft der Auferstehung an einer anderen Bibelstelle noch etwas ausführlicher. Und da kommt so richtig durch, was für eine unfassbare Kraft das auch ist. Epheser Kapitel 1, die Verse 19 bis 23 will ich mit euch lesen. Da heißt es, er betet hier, ja, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig, darfst du mal gerade zu deinem Nachbarn sagen, übermächtig, ja, übermächtig. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus in dir lebt, ist die Kraft in dir übermächtig. Das heißt, wenn auch immer etwas oder jemand kommt, der mächtig erscheint, dann sagt Jesus dir, hey, guck mal, hier ist die Kategorie übermächtig. Und darauf kommt es eigentlich an. Wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Die ist nicht nur übermäßig groß, sondern die wirkt auch in uns. Fantastisch. Und jetzt wird es wirklich schon fantastisch. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Fällt euch was auf? Jede Regierung, Gewalt, Macht, da fällt auch schon das Ganze, diese Wörter, die Paulus hier benutzt, fällt auch schon das ganze Teuflische und Dämonische mit rein. Und über alles andere, also wenn man sich noch irgendwas vorstellen könnte, was ich mir jetzt heute noch nicht vorstellen könnte, sagt Paulus, dann auch das. Ja? Also Stephen Hawking ist gerade gestorben und er hatte große Angst, dass die Maschinen künstliche Intelligenz eines Tages die Weltherrschaft übernimmt. Weiß nicht, ob das so kommt. Aber selbst da würde dann Paulus sagen, also auch darüber ist Jesus Herr und hat Jesus die Macht. In dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus auch als den Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Und jetzt kommt's, die Gemeinde aber ist sein Leib, sein Körper. Und sie ist erfüllt von Christus, von dieser Kraft dann auch, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Das hört sich doch wirklich fantastisch an. Und ich bin eigentlich heute Morgen nur da, um dich mal wieder dran zu erinnern. Das ist die Kraft, die Jesus Christus in dir leben lassen möchte, durch seinen Heiligen Geist. Wenn Paulus von Kraft redet, dann musst du immer den Geist mitdenken, denn die Kraft wird durch den Geist, durch Gottes Gegenwart in dir lebendig. Und das Schöne ist, du darfst jeden Tag neu mit der Fülle des Heiligen Geistes, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes erfüllt werden. Und das macht einen Unterschied in deinem Leben. Wow. Die Auferstehung, weißt du, von Gottes Seite her, ist das die Bestätigung eigentlich, dass Jesus genau der ist, der er gesagt hat, dass er ist. und dass er das Recht hatte, all das zu sagen und zu tun, was er gesagt und getan hat. Es ist das Siegel Gottes, das Qualitätssiegel, sagt, ja, ich stecke wirklich dahinter. Er hat wirklich in meinem Namen geredet und deswegen kann der Tod ihn auch nicht halten. Wenn Jesus ein Schwätzer gewesen wäre, dann wäre es in dem Moment vorbei gewesen, aber es war nicht vorbei. Und diese Kraft der Auferstehung, wozu ist die da? Ich sage dir, was die tut in deinem Leben. Sie besiegt die Sünde. Auch diese Dinge, mit denen du dich und andere zerstörst, Charaktereigenschaften, Selbstverliebtheit oder auch manchmal diese Selbstverhätschelungen, was du alles so kennst und der Selbstmitleid, dafür ist Jesus gestorben und für alles Böse, was durch deinen Kopf, durch dein Herz und durch deine Arme und deine Beine geht, dafür ist Jesus gestorben und er kann die Macht davon brechen in deinem Leben, dass du ein anderer sein kannst. Es heißt, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Satans zu zerstören. Auch dafür ist die Kraft der Auferstehung da. Dass Heilungen geschehen können, dass Menschen aus Bindungen befreit werden, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Die Kraft der Auferstehung will deinen Charakter verändern. Die Kraft der Auferstehung weckt Tote auf. Und das ist auch dein, das ist dein Schicksal, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist, was auf dich wartet. Dass du aus den Toten auferstehen wirst, wie er selbst. Und spannend, diese Kraft wirkt nicht durch dich, sondern durch uns. Das habe ich schon mal gesagt. Meine Predigt gehalten, die hieß, Gottes Kraft ist nicht für dich. Und das meine ich genau so. Weil wenn du denkst, sie ist für mich exklusiv und für mich, damit ich alleine unterwegs sein kann in dieser Welt, dann bist du schief gewickelt. Dann bist du total falsch. Dann bist du auf jeden Fall nicht bei einem biblischen Christentum, sondern Glaube heißt Gemeinschaft. Und Kraft ist die Kraft einer Gemeinschaft. Und es bekommt nicht einer alles, sondern alle bringen etwas zusammen. Und das ist das Spannende, worum es auch in dieser Kraft der Auferstehung geht. Jetzt kommen wir zu diesem seltsamen Konstrukt, von dem Paulus sagt, das wünsche ich mir dann auch. Nämlich die Gemeinschaft der Leiden. Wow. Ist ja schon spannend, ne? Was bedeutet das? Ganz grundsätzlich das, was Jesus schon immer gesagt hat. Jesus war ja ziemlich ehrlich, schockierend ehrlich. Manchmal hast du das Gefühl gehabt, der wollte Leute lieber loswerden, als Nachfolger gewinnen. Der hat alles falsch gemacht, was jeder Marketing-Experte ihm heute anders sagen würde. Und der fand sich ganz bombenrichtig dabei. Weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, dann kämpfst du an Orten, wo es ohne Jesus nicht mal eine Schlacht gäbe. Das ist tatsächlich so. Und es ist auch wichtig, immer wieder diesen Blick realistisch zu bekommen. Ja, warum ich? Ich gehöre doch zu Jesus. Hey, du hast da was falsch verstanden. Gerade für dich als Christ gehören besondere Herausforderungen dazu, die andere Menschen so nicht haben. Allein, dass dein Gewissen nicht alleine in deinem Leben ist, sondern die Kraft, der Heilige Geist unterstützt dein Gewissen auch noch und sagt dir wirklich, da wo Dinge falsch liegen. Allein das ist ja schon echt anstrengend. Manchmal würde ich mir einfach manche Gedanken gar nicht machen und so weiter, aber funktioniert nicht. Und weißt du, also wir haben Herausforderungen, die sonst keiner hat und dann noch die normalen Herausforderungen, die jeder hat, die haben wir auch noch. Die kommen noch dazu. Ist das schön? Ja? Deswegen brauchen wir ja auch eine besondere Kraft. Paulus beschreibt das ja so schön in diesen Versen, die sehr, sehr romantisch und schön klingen, wenn man das nicht erlebt. Ja? 2. Korinther 4, 7 bis 9. Doch diesen kostbaren Schatz, ein anderes Wort für die Kraft der Auferstehung, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. Ich habe mir jetzt gerade hier irgendwas geholt, so eine Zerrung oder irgendwas. Es geht jetzt seit Wochen, dass ich das nicht mehr wegkriege. Ne? Da merkst du auch irgendwie, ja, es geht mit 35 schon los. Ne? Und so alt bin ich noch nicht mal. Also das ist ja die ganz andere Sache. Okay, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Ja, wie wenn wir das wollen würden. Ne? Na gut, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf. Ja, hast du dir das so vorgestellt mit dem Glauben? Also, zerbrechliches Gefäß, schwacher Körper und auch sonst nicht nur der Körper, da ist ja alles Mögliche in uns, so dieser ganze innere Mensch, dieser Bereich, Geist, Seele, da tobt ja das Chaos auch oft genug. Ne? Und damit lebst du und irgendwie, das ist deine Realität auch. Ich musste so an Manuel Neuer denken, ein Nationaltorwart, Torwart vom FC Bayern München, der jetzt gerade verletzt ist, ich weiß nicht, seit Oktober, November 2017. Man weiß nicht genau, ob er wieder fit wird zur WM rechtzeitig. Und er ist jetzt extra nach Thailand geflogen, um so einen Reha-Prozess anzugehen. Ja, er trainiert mit maximal 80% des Körpergewichts. Er macht so eine Eigenbluttherapie durch. Da wird ihr Blutplasma, also wird ihm immer in seinen Mittelfußknochen oder in diesem ganzen Bereich da unten reingespritzt, damit das gestärkt wird. Sie sagen, wenn wir mit ihm fertig sind, dann kann dieser Mittelfußknochen, der so oft gebrochen ist, bei ihm eigentlich nie wieder brechen. Und so weiter. Ein Heer von Ärzten und Physiotherapeuten und Seelenklempnern, die mit ihm unterwegs sind, damit sie ihn wieder fit machen. Da merkst du aber schon, wenn jemand sowas nötig hat, obwohl der so fit ist, dass diese Zerbrechlichkeit, dieses zerbrechliche Gefäß schon Realität ist. Oder auf einer anderen Ebene, ich las jetzt im Handelsblatt die Geschichte von Helga Kaminski, Geschäftsführerin in einer der größten Baufirmen in Deutschland, traditionsreiches Unternehmen, taffe Frau, 70-Stunden-Wochen sind für sie nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und irgendwann fährt sie auf der Autobahn in ihrem Auto und plötzlich beginnt ihr Herz zu rasen. Sie bekommt Schwindelgefühle, Panik packt sie, sie muss ranfahren, sie wird mit Herzinfarktverdacht ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte untersuchen sie über Wochen, über Monate, nichts zu finden. Körperlich alles in Ordnung, aber die Panik verlässt sie nicht mehr. Und sie muss der Tatsache ins Gesicht gehen, dass es so ins Gesicht sehen, dass es sowas wie unterdrückte Existenzängste, Lebensängste, Zukunftsängste, Versagensängste, Ängste, nicht mehr mithalten zu können, in ihrem Leben gibt, obwohl sie doch immer so tough war und alles immer geschafft hat, was sie sich vorgenommen hat. Das ist dann ja auch noch was passieren kann. Ja, und was ist jetzt, wenn es dann solche Dinge in unserem Leben gibt, wenn diese Herausforderungen groß werden, und wie bringen wir das zusammen, diese Zerbrechlichkeit mit der Kraft der Auferstehung? Weißt du, ich glaube, Paulus beschreibt hier ja erstmal sich und seine apostolischen Mitarbeiter. Das heißt, ich glaube tatsächlich nicht, dass jeder so heftig durch muss wie Paulus. Er hat eine besondere Berufung und damit hat er auch ein besonderes Päckchen gehabt. Das ist so. Das ist auch eine Sache, wo ich immer merke, die habe ich immer unterschätzt in meinem Leben, obwohl ich das immer wusste. Aber wie sich das anfühlt, das erfährst du dann erst so auf dem Weg. Ne? Aber es gehört auch zu unserem Leben dazu. Ein gewisses Maß wird auch da sein. Es gibt ja den wunderbaren Vers, habe neulich mit mehreren aus dieser Gemeinde hier drüber gesprochen, die auch gerade Schwachheit erleben. Und da sagt Paulus ja, die Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. Preist den Herrn, lasst uns feiern, lasst uns eine Gebetsnacht machen vor lauter Dankbarkeit. Das hört sich ja sehr romantisch an, wenn du das singst an einem Lagerfeuer, ja, bei den Rangern und noch ein schönes Steak auf dem Grill hast oder so. Wow, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja, Halleluja und so. Ne? Aber wenn du da drin stehst, dann fühlt sich das sowas von bescheuert an. Dann fragst du dich, was ist das eigentlich? Und du denkst dir, ey, kann ich überhaupt Gott noch dienen? Kann ich überhaupt noch was Positives beitragen zum Reich Gottes? Wenn ich diese andere Realität in meinem Leben habe, dass ich eigentlich nicht mehr klarkomme, dass ich es nicht packe, dass es mir gerade innerlich so geht, wie es mir geht. Ich will dir ein paar Sachen sagen zu dieser Kraft. Diese Kraft der Auferstehung ist wirklich auch in Schwachheit noch spürbar. Selbst da, wo du vom Gefühl sagst, ich kann eigentlich nichts mehr tun, guck mal, selbst da darfst du erleben, dass Gott dich sogar noch gebraucht und dass Gott dir sogar noch nach ist. Habe ich ganz oft erlebt, persönlich. Und viele, viele Menschen, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin, kennen das. Es ist Kraft in Schwachheit, es ist Kraft trotz Schwachheit, es ist Kraft, die sich gerade in der Schwachheit bewährt, es ist Kraft, die oft sogar gerade in der Schwachheit geboren wird. Die entsteht da erst. Also diese Schwachheit, die du erlebst, die gebraucht Gott sogar, um diese Kraft erst zum Leben zu erwecken. Und dich auch den Unterschied zu lehren zwischen deiner Kraft und seiner Kraft. Denn deine Kraft geht in diesen Stürmen ganz schnell zu Ende. Egal wie stark du bist, egal wie erfolgreich du bist, egal wie sehr du immer ein Überflieger warst, die kann ganz schnell zu Ende sein. Aber diese andere Kraft, die entsteht in dieser Schwachheit erst ganz neu und ganz stark. Und es ist Kraft, die uns auch in Schwachheit nicht wehrlos macht. Weißt du, Paulus redet ja schon sehr speziell. Er sagt, ich will die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Ich hätte ja vielleicht gesagt, ich nehme das Leiden an, wenn es unbedingt sein muss. Gott, zur Not halte ich das aus. Herr, wenn es nicht anders geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen und so. Warum hat Paulus diesen seltsamen Wunsch? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Kraft der Auferstehung, die Kraft des Heiligen Geistes, die ist überhaupt nur in Schwachheit zu haben. Und das wusste Paulus. Diese Kraft, diese Autorität, diese Vollmacht, die du durch den Heiligen Geist bekommen kannst, die bekommst du nur mitten in deiner Zerbrochenheit, mitten in deiner Kleinheit, deiner Kaputtheit, deiner Zerstörtheit. Nur so. Und die gute Nachricht ist, dass die Kraft Gottes dich immer wieder nach oben holt. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf. Ich musste an diese Tasse denken. Genau diese Tasse haben wir zu Hause. Das ist eine sogenannte Stehauftasse. Und du kannst sie umwerfen, aber sie hat irgendwas hier unten drin. So ist sie mit so einem Gewicht irgendwie austariert. Irgendwas bewegt sich da dann, dass sie immer wieder aufsteht. Immer wieder aufsteht. Und ich glaube, das ist genau das, worum es geht, wenn wir davon reden. Die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft der Leiden. Und Paulus sagt, ich wünsche mir beides, weil ich nur gerade in diesen Prozessen zu dem Mann werde, der ich nach Gottes Willen sein solle. Nur gerade in diesen Zeiten in die Berufung reinkomme, die Gott eigentlich für mich vorbereitet hat. Und nur hier in diesen Situationen erlebe, wie Gottes Kraft wirklich mächtig wird in mir. Und plötzlich ist eine ganz andere Kraft, die durch mich wirkt. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass Paulus zum Beispiel im 2. Korintherbrief sagt, dass gerade diese Spannung von Kraft und Schwachheit ist das Kennzeichen von echten Aposteln. Das heißt also von den bevollmächtigten, begnadigten Leitern, die es so im Neuen Testament gab, ja, die das Evangelium in die ganze Welt gebracht haben. Er sagt, die erkennt man gerade da dran. Das ist erstaunlich und korrigiert vielleicht unseren Blick. Es ist auf jeden Fall das Kennzeichen von Jesus. Jesus ist bekannt für das Kreuz. Und nicht in erster Linie für seine Heilungen. Ich sage dir, mehr Menschen auf der Welt kennen das Kreuz als die Wunderberichte. Paulus sagt im Philipperbrief, haben wir schon drüber gesprochen, 2. Kapitel 8 bis 9, dass man sogar gerade an diesen besonderen Herausforderungen erkennt, dass wir zu Jesus gehören, dass wir gerettet sind. Also das muss dich nicht verunsichern, das darf dir Sicherheit geben. Also würde eigentlich bedeuten, dass es nur ein Problem gibt, wenn sowas nie auftaucht in unserem Leben. Spannender Gedanke, oder? Ich will Christus erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Und damit meint Paulus genau das. So wie Jesus ans Kreuz gegangen ist und am Kreuz den Willen Gottes über seinen eigenen Willen gestellt hat, den Willen seines Vaters über seine Bedürfnisse und seine Wünsche gestellt hat. Das bedeutet genau, seinem Tod gleichgestaltet werden, dass wir genauso leben. Gottes Willen über unseren Willen. Seine Wege über unsere Wege. Seine Prioritäten über meine Prioritäten. Seine Pläne über meine Pläne. Und gerade, wenn wir das tun, wenn wir uns so auf ihn einlassen, dann erleben wir die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und Paulus sagt, ich tue das alles in der Hoffnung, zu der Auferstehung der Toten zu gelangen. Und das sagt Paulus nicht, weil er daran gezweifelt hat, dass er da hinkommt, sondern weil Paulus sagt, diese Hoffnung prägt mein Leben. Deswegen richte ich mein Leben auf Jesus aus. Und deswegen sage ich auch ja dazu, dass es noch dazugehört, auch durch Herausforderungen zu gehen. Paulus hatte übrigens auch mit einer Gruppe von Menschen immer wieder zu kämpfen, die gesagt haben, die Auferstehung, unsere Auferstehung, die war schon. Das ist gar nicht eine körperliche Auferstehung, so wie bei Jesus, dann sind wir bei ihm, sondern es ist so eine geistliche Auferstehung. Und was sie damit meinten war, und das bedeutet, wir müssen nie wieder leiden. Wir werden jetzt nur noch Erfolgsmenschen werden, denen es materiell gut geht und so weiter. Das, was wir heute als Wohlstandsevangelium kennen und was eine teuflische Sache ist. Ja? Und Paulus sagt, nein, wir leben in Hoffnung auf die Auferstehung. Und das bedeutet, wir sagen ja zu dieser Spannung, in der wir noch bleiben müssen. Aber mit dem Gedanken will ich schließen. Paulus betont die Kraft der Auferstehung und er sagt, die Kraft der Auferstehung ist größer als unsere Schwachheit. Die Hoffnung hat einen längeren Atem als unsere Trauer. Im Ringkampf zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit gewinnt immer die Hoffnung und die Kraft von Jesus, die in unserem Leben sichtbar wird. Das Kreuz, das scheinbar die größte Niederlage von Jesus war, ist zum größten Sieg Gottes geworden. Nicht der Durchzug durchs Meer, schön die Wellen zur Seite geschoben, nicht die Auferweckung von Lazarus, ja, nicht die Erweckung, der Besuch von Paulus im dritten Himmel oder so, nichts davon. Das Kreuz ist der größte Sieg Gottes in unserer Welt. Und das darfst du wissen, wenn du dich mal wieder fragst, was soll das hier eigentlich alles? Und warum geht es mir eigentlich so, wie es mir geht? Das bedeutet nicht, dass Gott weit weg ist. Das bedeutet, dass Jesus da ist und dass er dich liebt. Und das hat in keiner Weise zu bedeuten, dass seine Kraft irgendwo am Ende wäre. Nein. Du darfst dich gerade in diesen Momenten fallen lassen auf seine Kraft. Da ist noch ein Boden, den du nicht siehst. Und da ist noch ein Drehmoment, der dich wieder auf die Beine bringt. Und darauf darfst du dich verlassen. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für deine Kraft, für deine Freude, die so überwiegend ist, Herr. Herr, ich danke dir für deine Herrlichkeit, Herr, die mitten in dieser Welt für uns sichtbar und spürbar wird, Herr. Herr, ich danke dir, dass du in unseren Herausforderungen, in unseren Hoffnungslosigkeiten wissen dürfen, du bist größer, du bist stärker und du bist auf jeden Fall noch da, Herr. Und wir dürfen wissen, auch da, wo wir uns total umgehauen fühlen vom Leben, zu Boden geworfen, platt gemacht, Herr, zerstört, da bist du doch noch nicht am Ende mit uns, Herr. Und das macht uns so viel Hoffnung. Und wir wollen unsere Hoffnung richten, Herr, auf die Auferstehung der Toten, auf die wir zuleben dürfen. Und wir wollen, solange wir noch hier sind, Herr, in dieser Hoffnung alles auf dich werfen und unser Leben, Herr Jesus, für dich einsetzen. Herr, darin Erfüllung finden. Amen. Amen.